Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Ich bin heute nicht die Christiane und ich habe heute zwei Gäste, die wir schon seit mehreren Jahren eigentlich jetzt diskutieren, dass wir gerne euch mal gern gemeinsam hätten, auf Idee von einem unserer Gäste. Und ihr wart beide schon bei uns. Und zwar darf ich begrüßen Nico Alm und Sepp Schellhorn.
Guten Tag.
Guten Tag.
Sehr höflich, sehr nett. Falls jemand nicht weiß, wer ihr seid und die Folge noch nicht gehört habt, ihr wart beide im Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat. Der Nico war nachher Geschäftsführer bei der Rechercheplattform Addendum und setzt sich sehr ein gegen Kirchenprivilegien und ist seit 2020 wieder zurück in der Politik, nämlich in meiner Lieblingsgegend, nämlich in der Bezirkspolitik der Bierpartei in der Landstraße. Sepp Schellhorn war Abgeordneter zum Nationalrat von 2014 bis 2021 und ist gastronomischer Unternehmer, unter anderem in Salzburg, Bad Hofgastein, Goldegg und seit Mai 2020 im Bierführer in Goldegg. Und die Christiane und ich haben uns virtuell ein Thema überlegt für euch, und zwar die aus der letzten Reihe haben immer die besten Geschichten. Und normalerweise bekommen im Nationalrat immer die ersten Reihen die größte Aufmerksamkeit. Und wir wollen heute mit euch zwei reden, wie es in der letzten Reihe war, was für gute Geschichten ihr habt und wie wir immer Schultern wissen, die besten Geschichten sind immer aus der letzten Reihe.
Das ist wie bei den Busreisen, die Coolen sitzen in der letzten Reihe und wenn das Praktische in der letzten Reihe ist, es kann da von hinten niemand in die Haare schmieren, das passiert nur denen, die vor dir sitzen oder Kaugummis oder Schokolade oder sonst irgendwas.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ich war in der Schule auch eher immer in der letzten Reihe, bin die Hinterbank gewohnt.
Ich würde die Hinterbank nicht abwerten, sondern eher aufwerten. Zumindest hat mich, ich bin ja ein Jahr später gekommen oder ein halbes Jahr später in den Nationalrat, diese Sitzzuordnung zum Nico gebracht und wir wurden, glaube ich, beste Freunde da hinten und das ist viel wertvoller als wie der Stumpfsinn, der vorne erzählt worden ist.
Das kann man so sagen, ne? Wobei ich glaube schon, dass wir da hinten der ideologische Rückhalt der Neos-Partei waren, in gewisser Weise, zumindest in dieser Zeit, über eine kurze Periode.
Ich würde jetzt gerne mal die erste Frage stellen, und zwar nämlich, habe ich versucht, unsere mit Milch und Zuckerfragen ein bisschen anzupassen, und zwar, was war der beste Kaffee, den ihr miteinander getrunken habt?
Den besten Kaffee gibt es jetzt in Balthasar, nämlich das ist die Ex-Mitarbeiterin vom Nico. Das muss ich sagen, in der Praterstraße, da trinke ich ihn wahnsinnig gerne.
Aber in ihm bald das.
Da musst du mal hin, zur Theresia. Aber wir sind schon ziemlich selektiv gewesen im Parlament oder in den Parlamentskantinen oder auch in den Clubkantinen gab es nie einen richtig guten Kaffee. Wir versorgten damals noch die Sigi Maurer mit ein bisschen Schokolade, damit sie zu lächeln begann. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Also guten Kaffee gab es nur auswärts. Und da muss ich jetzt wirklich scharf nachdenken, wo es den besten Kaffee gab.
Vor allem zu zweit.
Ja, genau.
Also abgesehen natürlich vom Seehof selbst, das ist aber außer Konkurrenz. Bei mir zu Hause sicher nicht. Im Parlament sehr schwierig. Ich habe ja immer aus dem Automatenkaffee, wenn ich wirklich Koffein gebraucht habe, habe ich ja den Haselnusskaffee genommen, um das zu übertünchen. Die schwere Genießbarkeit. Aber ja, Kaffee ist schwierig.
Aber ist es so, wenn man so in der letzten Reihe im Parlament sitzt und dann wird irgendwie was diskutiert, was jetzt vielleicht interessant oder auch nicht interessant ist, macht man sich doch ein Kabarett draus?
Na, wir hatten das eine oder andere Kabarett. Wir hatten auch den einen oder anderen Moment, wo wir tief in unsere Sessel hineingesunken sind und gehofft haben, hoffentlich siegt uns jetzt keiner. Ich erwähne nur die legendäre Ban Ki-moon-Rede von Matthias Strolz.
Da habe ich irgendwas mit der Rocky Horror Picture Show.
Genau. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin aber weit tiefer und tiefer gerutscht und habe zu Nico gesagt, so, dass sie unsere Lippen nicht lesen können. Hoffentlich sieht man sie jetzt keiner.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ganz launig gefunden eigentlich.
Ja, aber.
Ja. Ich meine, in der letzten Reihe, man hat schon einen unschlagbaren Vorteil. Es ist ja so, diese Sitzungstage, die können ja 15 Stunden oder länger dauern und irgendwann ist man in diesem Anzug ohne klimatisierten Raum, da rinnt es dann schon von innen ab und aus dem Hosenbund unten raus. Manchmal Und man kann sie da hinten schon mit dem Handy ganz gut verbergen und das Twitter-Publikum zum Beispiel einbinden ins Kommentieren. Also man hat es schon ein bisschen leichter. Man ist nicht so beobachtet. Ich würde mich nicht woanders hinsetzen wollen eigentlich.
Nein, ja nicht. Also das ganz vorne sitzen, das wäre ein Problem gewesen, vor allem weil du auch von den Rängen dann hinunter siehst. Und das war ja unser Vorteil. Wir waren ja unterm Rang und nichts sozusagen über die Schräge hinunter sichtbar. Was aber schon eine Challenge war, glaube ich, für uns auch ganz wichtig, wer war der best angezogenste Redner? Da gab es ja auch so Wettbewerbe, weil du das mit Twitter erwähnst. Stimmt, und du mit deinen Krawatten und so.
Ich glaube schon, dass ich weit vorn war. Ich kann mich sogar erinnern, dass... Ja.
Ranking hat es da gegeben.
Ich wollte ein bisschen so eine Modeberatung im Parlament schon auch machen und habe da begonnen mit zu kommentieren. Vielleicht ein bisschen angefeuert. Ich glaube, der Oliver Pink war es, der damals gesagt hat, der Julian Schmidt soll zum Nico Alm gehen und sich ein paar Tipps holen, wie man sie anzieht. Und dann war ich natürlich in meinem Ego gestreichelt und habe die Ratschläge auch verteilt. Aber ganz, ganz besonders gut war der, wer war denn dieser ältere Feschak von der SPÖ, der immer sehr bunt gekleidet war. Ich habe es vergessen, der Name ist mir entfallen, aber sehr bunte Krawatten gehabt, mitunter bunte Anzüge.
An den kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich noch in unserem Club erinnern, dass es... Der Niki Scherak war wahnsinnig eifersüchtig auf uns, weil wir natürlich immer besser gekleidet waren. Und du warst natürlich unter den Hipstern der Hipste und ich war so ein bisschen seriös, aber wir hatten mächtig Spaß da hinten auch. Also das darf ich nicht vergessen, man muss ja da drinnen Spaß haben, weil sonst kann man sich gleich beim Lagerhaus einen Strick holen.
Oder einen Gartenschlauch.
Oder bestellen, aber wie ich gelernt habe, unlängst wird der Strick vom Lagerhaus nicht zugestellt.
Wirklich?
Online-Service, ja? Ein guter Freund gesagt.
Siehst, das bringt mich dann zum Leo Steinbichler.
Also Leo Steinbichler, mit dem Leo haben wir einen großen Spaß
gehabt. Ja.
Der Leo hat immer die gleiche Rede gehalten, immer anders verpackt, aber es ist eigentlich immer...
Die Botschaft mit dem Palmöl herausgegeben.
Es war immer Palmöl, Butter, Milch... Es waren immer die heimischen Produkte, waren immer die, ganz egal worum es gegangen ist, die waren im Mittelpunkt.
Und Gott sei Dank wird man von Palmöl nicht rauschig.
Meinst du, dass der Leo einen sitzen gehabt?
Nee. Nein, bitte, ich kann mich noch erinnern. Nein, gar nicht. Ne?
Zumindest nicht
so. Ich glaube, das war so ein Schwindelanfall, das letzte Mal bei der Weihnachtsfeier.
Ich habe ja mit jemandem gesprochen, der mit euch beiden im Club gearbeitet hat und hat gefragt, was sind so Themen, die du findest, sollten wir unbedingt besprechen? Eins hat man schon gestrichen, nämlich Leo Steinbichler war auf dieser Liste.
Siehst. Gut recherchiert, ja, oder gut gewusst.
Sepp, du hast vorher gesagt, das Parlament hat euch zu besten Freunden gemacht. Ich meine, es klingt lustig, was ihr erzählt, aber ich glaube, es war nicht immer lustig. Ich glaube, Politik ist nicht immer so unterhaltsam, wie man...
Das muss man unterscheiden.
Aber was hat euch zu besten Freunden gemacht?
Wir waren die gleiche Wellenlänge, wir haben den gleichen Endgegner, die Kirche.
Nicht der einzige, wahrscheinlich nicht einmal der einzige gleiche Endgegner.
Ja, natürlich die Kammer und so. Also wir haben uns auch gut verstanden und wir haben uns auch wahnsinnig gut anschweigen können. Und das braucht man auch in einer Freundschaft. Und wenn du da drinnen den Spaß verlierst, dann verlierst du überhaupt den Glauben ans Leben. Und den Spaß, der muss da sein. Das muss vorhanden sein und ich hatte eben, wie gesagt, ich hatte keinen Einfluss auf meine Zuordnung für den Sitzplatz und war irrsinnig dankbar, dass das irgendwer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig war. Ich glaube sogar der Scherak.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ich meine, wie man momentan, wir nehmen heute auf, ist der 11.10. und Tagespolitik ist gerade sehr spannend, weil man weiß gerade nicht, wer Freund ist und wer nicht Freund ist von wem. Aber wenn ihr so redet über die Freundschaft der Politik und dass man einander braucht. Die Tagespolitik würde das nicht vermuten lassen, dass Freundschaften gut funktionieren auf längere Dauer.
Ja, man muss ja, wenn man es mal die anderen Parteien anschaut, man muss ja nicht gleich von Freundschaft sprechen. Ja? Aber dieser Glaube, dass Leute von anderen Parteien, mit denen man ideologisch vielleicht weiter auseinander liegt, und das ist der Nähe, da fällt einem oft die FPÖ ein, aber nicht nur, dass man sie mit denen gar nicht verträgt oder mit denen gar nicht reden kann, ist ja ein absoluter Irrglaube. Also ob die Leute sympathisch sind oder zu einem ungut oder sie auf einer sozialen Ebene okay verhalten oder nicht, korreliert nicht ganz so stark mit dem, was manche inhaltlich vertreten. Also es ist fast wie in einem großen Betrieb mit mehreren Abteilungen, wo man sich mit manchen gut versteht und mit manchen weniger gut versteht. Also das ist ein Gerücht oder das ist eine Annahme, die habe ich relativ oft aufklären müssen, weil mir viele gefragt haben, wie kommst du eigentlich mit zum Beispiel der FPÖ zurecht? Aber bin mit vielen von anderen Parteien schlechter zurechtgekommen und auch mit solchen, die mitunter näher gesessen sind wie die Grünen, mit denen kommt man vielleicht persönlich gar nicht so gut zurecht, wie man vielleicht glaubt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das auch dieser Raum ist, wie einer unserer Parteigründer gesagt hat, wo man sich gemeinsam ausmacht, wie man lebt und wo man ausmacht, wie man gemeinsam leben will. Und es ist wirklich so, dass man hier nach außen hin oft den Eindruck hat, die reden jetzt mit dem oder dem nicht oder mit der oder der Fraktion, was ja nicht stimmt. Ich meine, in jeder Partei gibt es Trotteln, selbst bei uns gibt es Trotteln, wo immer denken, yes, das...
So weit wollte ich gar nicht gehen,
ja, aber natürlich. Überall gibt es, also, oder ich passe auch beim anderen nicht. Also das ist ja nicht abwertend, sondern man hat nicht zu jedem das gleich gute, die gleich gute Wellenlänge oder das gleich gute Gefühl oder das gleiche Fachwissen. Also das ist jetzt nicht abwertend anderen Menschen gegenüber, sondern Trottel ist salopp gesagt, aber du denkst ja halt dann auch, was ist das jetzt? Also das muss man auf die Seite streichen. Und dann gibt's wirkliche ideologische Verbrände, wo du denkst, mit dem muss ich nicht einmal reden.
Aber ich meine, wäre es vielleicht, du beschreibst jetzt so, dass das auch salopp und wie man sich so fühlt und wie das ist, wäre es vielleicht auch gut, wenn Politik machen ein bisschen salopper wäre, man sich wirklich direkt ausrichten würde, was jetzt Sache ist, anstatt das in 34 verschiedenen Schachtelsätzen zu verpacken und keiner weiß mehr, was wer gesagt hat.
Ich glaube, das passiert eher parteiintern. Ich meine, ich glaube, das Ausrichten in Schachtelsätzen ist ja was typisch parteiinternes. Wie man dann an manchen Chats nachlesen kann, ist die saloppe Sprache eher auf eine persönliche Ebene beschränkt, die den anderen nicht zugänglich ist.
Ich meine, das direkt. Du meinst jetzt einen Arsch oder so?
Genau, richtig, ja, sicher. Was der Kurz über Mitterlehner sagt, würde er ja natürlich nie in einer öffentlichen oder halb öffentlichen Form jemals sagen. Wohingegen, ich finde das zum Beispiel bei der FPÖ oder von mir aus auch bei den Grünen oder manchmal bei der SPÖ, eigentlich eh bei allen anderen. Bei der ÖVP sind wir jetzt auch welche einfach. Ich finde das total erfrischend, wenn die einem mit dem, wie der Kurz so schön sagt, mit dem Arsch ins Gesicht fahren, weil da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Das tut mir persönlich auch gar nicht weh, wenn mir die irgendwie angehen auf einer persönlichen Ebene und dann kommt irgendwie das Nudelsieb daher oder sonst was, weiß ich wenigstens, woran ich bin. Damit kann ich viel besser umgehen, als mit diesem von unten irgendwie so fast schon mit sophistischen Behauptungen und Unterstellungen agierendes, wie es manche andere machen.
Aber ich glaube, da muss man das schon noch ein bisschen aufdröseln. Mit dem Arsch ins Gesicht fahren ist eine direkte Art. Wenn ich dir sage, was ich sehe, du mit deinem Nudelsieb oder sonst irgendwie, wie der Schmuckenschlager uns zwar als Idioten bezeichnet hat, weil wir für die Freigabe von Doping waren damals.
Ja.
Aber hinterrücks an sagen, er ist ein Arsch und wir müssen jetzt zum Beispiel die flächendeckende Kinderbetreuung um 1,4 Milliarden verhindern, nur damit der Arsch nicht keinen Stich macht, das ist...
Ja, das war ja...
Ja, genau.
Das war ja eben nicht mit offenem Visier.
Genau.
Ja.
Ist es das Anstrengende in der Politik, dass nicht offene Visier im Gegensatz zum offenen Visier, intern wie auch extern?
Na, du weißt ja, auf was du einlässt. Ich meine, das ist ja auch wiederum... Für mich ist das nicht anstrengend, weil das ist ja kein Sandkastenspiel.
Ja, na, ich finde das auch nicht anstrengend. Anstrengender fand ich tatsächlich eher so die Rahmenbedingungen, wie das Ganze abläuft. Dass das halt das Zeitmanagement in der Politik auch so schlecht ist. Diese in die Länge gestreckten Sitzungstage, schlechte Pausen, Ausschüsse, die schlecht organisiert sind, selten stattfinden, wo du geistig nicht anschlussfähig bleibst, weil du einmal im Quartal einen Ausschuss hast. Mühsam sind eben diese organisatorischen Rahmenbedingungen, wo du einfach die in Materien wieder reindenken musst, aber dann nicht dranbleiben kannst, wieder rauskommst, sehr viel organisatorischen Ballast halt einfach hast. Das ist mit die viele Herumfahrerei. Und also, obwohl ich in Wien war und 10 Minuten vom Parlament gewohnt habe, die hat mir mehr fertig gemacht als die inhaltliche Mühsal. Die hat mir eigentlich überhaupt nicht gestört. Aber der Sepp ist ja noch weiter hin und her gefahren. du jemals ausgerechnet, wie viele 1000 Kilometer du in den Jahren gefahren bist?
Nein, früher, also bis vor Corona bin ich ja meistens mit dem Zug gefahren von Salzburg. Da fällt es dann nicht, wenn du um 5 Uhr in der Früh in den Zug steigst, dann kannst du dann schlafen. Es ist mir dann erst auf die Nerven gegangen. In der Corona-Zeit, da habe ich aufs Zugfahren verzichtet und bin mit dem Auto und dann im Auto kannst du durchaus nicht schlafen und dann fängst du nachdenken über die sinnlosen Kilometer. Hat dazu auch einen Beitrag dazu geleistet, dass ich mir gedacht habe, für was tue ich das eigentlich?
Ich meine, von außen betrachtet ist es ja Politik oft mit sich selbst beschäftigen, oder? Sind das die Ausschüsse oder
also Themen? Die Politik mit sich selbst oder die Personen mit sich selbst? Die Personen Politik beschäftigen sich viel zu wenig mit sich selbst.
Ja, die Politik, aber es ist wie, also wenn man es groß aufblast, den Apparat, dass es alles möglichst kompliziert und langwierig und schwierig ausschaut von außen.
Ja, jetzt ohne ein Urteil zu fällen, ob das gut oder schlecht ist. Einmal, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache der Politik, dass sie sich natürlich mit sich selbst beschäftigt, ist aber gleichzeitig ein bisschen von außen betrachtet etwas auch, was man den Leuten nicht oft genug sagen kann, dass der Beitrag der Politik dazu, wie wir leben, verschwindend gering ist. Also auch jetzt wieder beim Abtritt vom Kurz oder Seitwärtstritt oder Rücktritt, diese Behauptungen, es muss jetzt unmittelbar weitergearbeitet werden, weil wenn man nicht sofort Tagesordnung, beschissenes Wort übrigens, am Mittwoch wieder am Tisch liegen haben, dann bleibt der Klimaschutz auf der ganzen Welt stehen, die österreichische Wirtschaft lahmt und. Das ist ja alles Blödsinn. Das ist ja alles Blödsinn zum Kubus irgendwie, weil gerade die Wirtschaft braucht die Politik und ihre Interventionen am allerwenigsten. Und alles andere geht sowieso in einem so langsamen Tempo voran, dass es relativ unerheblich ist, wie mühsam sich die Materien durch die Politik durchdrehen. Es ist einfach eh alles immer zu langsam.
Das stimmt.
Und mit sich selbst beschäftigen, ja. Ich meine, sag mal, es geht dann halt auch nicht anders. In einem demokratischen Prozess wird das eben auch mühsam ausgehandelt und dann wird es beschlossen und dann soll es irgendwie auch halten.
Ich habe auch bei der Theresa ein bisschen nachgefragt, so, was so Geschichten sind, die sie findet, die wir miteinander besprechen sollten heute. Und sie hat gesagt, gleich als erstes, Nico, dein letzter Tag im Parlament und der politische Aktionismus des Gartenschlauches.
Das war ja am selben Tag.
Genau, oder? Das war derselbe Tag.
Ja, genau. Ja. Ein Stück des Gartenschlauches hängt ja bei mir in der Küche. Das ist ja in 36 Teile ist der geteilt worden.
Und bei davon habe ich
36 von 36 ist, glaube ich, bei mir. Na, mein letzter Tag im Parlament, mit dem bin ich nur so mittelzufrieden, weil ich habe mir diesen Tag mit dem Wawrik mit teilen müssen. Und das rückblickend ärgert es mich eh, dass ich meinen Abtritt nicht ein bisschen verschoben habe. Aber ansonsten war es okay. Wenigstens bin ich nicht rausgetreten worden. Also
im Grunde genommen hat es mir damals, ich hätte mir das auch anders gewünscht. Ich habe mir eigentlich ein paar Tage vorher was anderes überlegt für den Abschied von Nico. Und man hatte dann nur beschränkte Redezeiten und es war absehbar, dass das mit dem Rarik so endet, wie es geendet ist. Und die Gartenschlauchnummer ist die Gartenschlauchnummer. Er hat ein Rückgrat wie ein Gartenschlauch. Mhm. Er hat uns angelogen. Er war krumm, er war wendig und das ist halt so geblieben. Also das war dann schon auch notwendig, zu sagen, was wir davon halten.
Wie war das für dich, wie der Nico dann aus dem Parlament gegangen ist, irgendwie dann
Leere.
Den Sitznachbar zu verlieren?
Leere. Das war echt, ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, weil wir erstens ideologisch und im Club und so, das war schon gewöhnungsbedürftig für mich.
Die Theresa hat auch die Geschichte gebracht, dass ihr bei, also dass du selber an dem Tag gesagt hast, ich muss von meinem Mandat Gebrauch machen. Und sie hat gesagt, das war, also was sie gefunden hat, was euch ein bisschen verbindet, ist auch eine gewisse Form von politischen Aktionismus. Oder mit dem Snowdenplatz zum Beispiel.
Was das?
Dem Snowdenplatz. Den Snowdenplatz mit dem Gartenschlauch zum Beispiel. Dass das halt dann nachher wenig war, auch sehr, sehr einzutreten mit Bildern für eigene Themen, die einem wichtig sind.
Natürlich musst du darauf aufmerksam machen. Also wir wissen ja seit Kurzem, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch in der Post-Nico-Zeit auch bestätigen, die noch so gut vorbereitete, aufbereitete Geschichte hat bei so manchen Qualitätszeitungen nicht Platz gefunden, und wir wissen jetzt, aus welchen Gründen sie nicht Platz gefunden hat, weil irgendwer in der Lichtenfelsgasse, glaube ich, heißt die, bestimmt hat, ob das in die Zeitung darf oder nicht. Mhm. Und dann mit dem Chefredakteur. Und das finde ich eigentlich das bedauerlich. So, welche Übung machst du dann? Dann musst du in den Aktionismus übergehen und dann musst du dich vielleicht einmal, auch wenn es bei meiner Figur nicht sehr schicklich war, in der Badehose auf ein Surfbrett stellen. Oder andere Dinge tun, wie jetzt zum Schluss auch das, dass man das dann auch auf Twitter spielt, dass du in einem Musikvideo vorkommst. Aber und da solche Dinge eben, damit du polarisierst. Das anders geht's nicht. Weil als kleinste Fraktion, Oppositionspartei, hast du sonst keine Chance. Und dazu musst du auf Snowden aufmerksam machen, da musst du andere Dinge machen, und zum Beispiel auch das, was ihr damals, mit diesen Ziegelsteinen oder Betonsteinen gemacht habt.
Achso, ja, stimmt, da gab es ja die Geschichte, wo man mit den Blaumännern vom Karlsplatz da irgendwas zurückgedrängt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was es genau war. Aber
war das mit der Hypo? War das eine Hypo-Geschichte?
Nein, es war keine Hypo-Geschichte. Oder war es eine Hypo-Geschichte? Ja, was man mit den Hypo-Milliarden alles machen hätte können. Also, da war ein Karlsplatzer Geschichte. Ich meine, das war jetzt keine Neos-Geschichte, aber mindestens der Gerald und ich und der Matthias, kann ich mich erinnern, haben daran teilgenommen. Ich meine, das Aktionistische, das war von Neos von Anfang an drinnen. Das kam daher, dass wir am Anfang natürlich kein Budget hatten, woher denn auch? Also man kann den Herrn Haselsteiner natürlich immer wieder bemühen als Großspender. Tatsächlich ist es in absoluten Beträgen natürlich viel Geld, aber für eine Partei, die kommunizieren muss, ist es immer noch ein relativ überschaubarer Betrag gewesen. Und wir haben neben Social Media und Aktionismus nichts anderes gehabt. Also wir haben ja Inhalte schaffen müssen, die in irgendeiner Form mehr Aufmerksamkeit erregend teilbar waren. Der Matthias hat das ja selbst auch gemacht, hat vielleicht am Anfang sogar ein bisschen überstrapaziert. Das hat er dann auch wieder nachgelassen, das Aktionistische. Aber ja, klar, ich meine, das war unsere einzige Chance damals.
Ist nach wie vor. Ja. Also vielleicht kommt jetzt ein bisschen eine Besserung rein, aber das war ja zum Beispiel auch, der Nico war immer Mediensprecher. Also wenn wir jetzt über Medienförderung nachdenken, hat der Nico eigentlich recht gehabt. Und diese Abhängigkeit, und wir konnten nur über eben, gäbe es eine andere Förderrichtlinien, Qualitätsstandards, Parameter etc., dann wären wir nicht heute in dem Dilemma und würde auch demokratiepolitisches viel besser sein, nämlich zu zeigen, dass auch kleine Fraktionen gute Ideen haben. Und das meinten wir mit gut aufbereitet und nicht vorkommen.
Das ist eben, genau, das ist ja einer der Vorwürfe, die auch immer kommen. Ihr müsst es mehr machen, ihr müsst es mehr kommunizieren. Und dann erklärst du den Leuten, unser ganzer Job ist die ganze Zeit nur zu kommunizieren. Also wir hauen jeden Tag, ich meine, nicht nur OTS ist natürlich jetzt
ein Buchstabenfriedhof.
Das ist ein Buchstabenfriedhof, aber es ist, ich meine, der Nachweis, dass viel kommuniziert wird, den kann man sich dort sozusagen schwarz auf weiß holen. Und jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete macht das heutzutage auf eigenen Kanälen. Also es wird auf Teufel komm raus kommuniziert eigentlich aus der Politik, und was sozusagen durchkommt, liegt dann nimmer unbedingt in der Hand derer, die Botschaften abschicken. Also deswegen auch wieder die Klammer zurück zum Aktionismus und zur Auffälligkeit dieser Dinge. Ja, und wie der Sepp genau sagt, ich meine, wir sind gerade in einer Situation, wo Erstaunliches oder das gar nicht so überraschend ist, ans Tageslicht kommt, das natürlich auch vor Kurz und seinen, wie sagt man, Prätorianern, seiner Bubelpartie natürlich vorher genauso da war oder in ähnlicher Form da war, Schmiergeld, Bestechung, Korruption. Jetzt kommt es halt deutlicher heraus. Und ich meine, zum Glück gibt es jetzt auch externe Faktoren, die dazu beitragen, dass das nicht mehr so einfach geht, aber da braucht es schon eine gravierende Änderung. Ich meine, bin eh gespannt, was jetzt noch alles kommt. Also für mich war das jetzt, was passiert ist mit Kurz, zum Beispiel nicht überraschend. Für dich selbst sicher, sicher auch nicht. Also es war schon.
Na, überraschend, zwei Punkte. Überraschend, dass Chefredakteure auf Geheiß der Himmelpfarrgasse aus der Himmelpfarrgasse oder des Ballhausplatzes gegen andere Parteien schreiben und sie sind auf Linie. Mhm. Das war für mich sehr überraschend. Das ist demokratiepolitisch sehr bedenklich. Das zweite ist schon jenes zur Machtergreifung zum Nachteil der österreichischen Familien oder Mütter, hier die flächendeckende Kinderbetreuung zu verhindern mit 1,4 Milliarden, nur damit ich machtgeil an die Spitze komme, ist für mich, das wundert mich eigentlich, dass da keiner auf der Straße ist. Aber wie der Karl Kraus auch sagt, selbst einen Verfassungsbruch nimmt der gewohnte Österreicher mit einem Schulterzucken zur Kenntnis.
Ist es nicht leider auch so, dass viele Österreicherinnen und Österreicher schon sagen, Politiker sind ja alle so? Das ist keine Überraschung vielleicht.
Ja, aber eines kann man uns nicht aussprechen, dass wir uns immer um saubere Politik gekümmert haben. Ja. Und das, ob es jetzt, aber sagen wir mal, wir waren am saubersten vorher.
Ja, ziemlich sicher.
Ja. Bis zur letzten Leberkasse einmal.
Die Leute, die Einstellung haben, Politik ist eh so, und die sind alle so, die sind natürlich schwer zu erreichen. Also die wieder umzudrehen, dass sie das ein bisschen differenzierter sehen und dass es nicht die Politik sind, sondern schon immer einzelne Fraktionen und Personen, die agieren, lässt sich schon auch wieder durchsetzen, glaube ich. Da bleibe ich optimistisch. Ansonsten, was du gesagt hast mit den Chefredakteuren, die sozusagen nach dem auf Geheiß dagegen schreiben, das ist insofern, das ist für mich auch überraschend, weil ich denke, ich hätte schon gedacht, es reicht bis zum Ignorieren, aber das aktive Dagegenarbeiten ist schon eine komplett neue Dimension in dem Ganzen.
Hat euch diese ganze Dimension wirklich so überrascht?
Nein.
Dass es so war?
Nein. Wir haben es eh schon immer vermutet. Also das ist eines muss man ja sagen, und das ist ja das Paradebeispiel Schmidt. 2017 ich habe das ans Licht geführt und habe gesagt, da ist was faul, das gibt's alles nicht. Das ist von der Ausschreibung bis zur Bestellung des Aufsichtsrats bis zur eigenen Bestellung vom Gesetz her alles selbstgemacht ist an Schmidt. Und die Geschichte war einfach offensichtlich. Wir sind damals nicht durchgedrungen, weil gerade bei zwei Zeitungen, Qualitätszeitungen, gesagt haben, die Suppe ist zu dünn. Ich habe aber immer gewusst, da ist viel mehr dahinter. Und Gott sei Dank ist das eigentlich zutage getreten. Und das hat die Beate auch völlig richtig gesagt. Der andere hat im Rausch oder sonst irgendwelchen Fantasien da unten auf der Insel dahin fantasiert. Und der andere hat es nüchtern seit 2016 durchgezogen. Wir wussten, da ist was faul und da geht's ja nicht mit rechten Dingen zu. Das, was ja heute auch viele vergessen, sie haben ja mit Absicht die Wahlkampfkosten verdoppelt, überschritten und haben dafür nur ein paar hunderttausend Strafzahlen, weil sie eh gewusst haben, das kann man so machen. Und das ist das Problem in Österreich.
Ja, Sarkozy sitzt dafür.
Ja, genau. Also, und in Frankreich würden sie auf der Straße sein.
Ja.
Ja.
Das ist eh auch etwas, wo man jetzt nicht nur die Politik, sondern die eifrigen Beobachter natürlich auch ein bisschen in die Kritik nehmen muss, weil auf Twitter sind jetzt alle natürlich total hyper und wollen alle den Kaiser stürzen sehen. So, jetzt ist er gestürzt. Jetzt ist die Bestürzung groß, dass er sich nicht entschuldigt hat dafür, dass er Fäkalsprache in seinen Chats benutzt. Das kann uns eigentlich herzlich egal sein, ob sie da kurz bei jemandem anderen dafür entschuldigt oder nicht. Das hat politisch überhaupt keine Relevanz. Aber wie der Sepp richtig sagt, ich meine, die Sachen, die nicht passiert sind, die sind, ich will nicht sagen, dass sie nicht vorkommen, aber sie kommen zu einem sehr geringen Ausmaß.
Ja.
Es ist
die
alles,
werden nicht alle, einmal mehr thematisiert.
Ja, alle geilen sich daran auf, dass Kurz weg ist und verständlicherweise auch, aber der zweite Teil, dass man sachlich hinschaut, was passiert, ist vergessen. Die Grünen machen weiter wie bisher. Oder wenn dieser Podcast rauskommt, werden zwei Wochen verstrichen sein und vielleicht ist dann wieder was passiert. Aber im Wesentlichen geht alles weiter wie gehabt. In Wirklichkeit müsste nach dem, was rauskommen ist, müsste die Koalition zerfliegen und es müsste eine Neuwahl geben. Ich seh keine andere Alternative.
Ja, der springende Punkt ist ja, sie wollen eine untadelige Person, die Grünen. Sie, glaube ich, haben das ein bisschen verwechselt mit untadelig. Also von der Seite her, um das ist nicht gegangen. Es ist ja nicht nur eine Person. Es soll ja die gesamte ÖVP untadelig sein und das ist, da brauche ich, das kann man irgendwer, da brauche ich keine Handschuhe, um das zu begreifen. Also, dass da das System krankt und dass eine Partei, die einfach 35 Jahre in Regierungsverantwortung war, auch, dass sich da gewisse Krusten, Missstände, Geschwüre etc. angesammelt haben, das ist natürlich, aber nicht, dass der ganze Sumpf sauer ist.
Wenn man die ganze Geschichte so betrachtet jetzt, was so passiert und was es eigentlich alles zu diskutieren gibt, was nicht besprochen wird, denkt ihr euch manchmal, es wäre schon eine geile Zeit, jetzt wieder in der Politik zu sein, oder jetzt denkt man sich, ich bin froh, dass ich es kommentieren kann, aber danke.
Also mal für mich gesprochen, als ich rausgegangen bin aus dem Parlament, habe ich mal eine gute Zeit lang, die bis jetzt anhält, keine einzige Übertragung aus dem Parlament mehr angeschaut. Also ich habe seit 2017 nichts mehr gesehen, außer Bruchstücke von dem, was andere Leute reden. Das heißt nicht, dass mir die Tagespolitik nicht interessiert, aber ich nehme sie nicht mehr so wahr. Ich nehme sie jetzt völlig durchschnittlich wahr und merke aus der Position auch heraus, dass die Selbstüberschätzung, wenn man da drinnen ist, also die Selbstwahrnehmung natürlich eine ganz andere ist und die Wichtigkeit eine ganz andere ist. Das ist einmal das eine. Und das andere ist natürlich bei manchen Bereichen, wo es um gefühlt meine Themen geht, also speziell Medienpolitik, weil die Sache mit der Trennung von Staat und Weltanschauung, die ist ja tatsächlich kein politisches Thema. Aber wenn es medienpolitisch wird oder bei manchen Bereichen Wirtschaftspolitik, da zieht es mich natürlich schon rein in die Diskussion. Jetzt, nur weil es gerade aufregend ist, mitnichten. Also, na, nicht unbedingt. Das würde es eher bei Sachthemen. Da denke ich mir, okay, hätte ich gerne die Plattform, die ich einmal hatte, noch einmal, damit ich das mit einer anderen Gewichtigkeit sagen kann. Aber sonst.
Wie ich am 25. Juni beschlossen habe, dann nicht mehr, also zurückzutreten und nicht mehr in den Nationalrat zu gehen, habe ich mal, glaube ich, bis vor 3 Tagen oder 4 Tagen nicht einmal mehr die Seite 2 einer Zeitung, also die politische Seite, die innenpolitische Seite in der Zeitung aufgeschlagen, sondern bin sofort immer eigentlich Kultur und Sport habe ich geschaut. Sonst habe ich nichts mehr. Mich hat es auch nicht einmal mehr interessiert. Also ich habe mal keine Nachrichten mehr angesehen. Vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, weil ich eben Unternehmer bin, weil ich wahnsinnig viele Prüfungen in dieser politischen Zeit über mich ergehen habe lassen müssen, weil ich auch merke, was da alles so passiert ist jetzt und dass das aufpoppt, habe ich mir analog dem Handballspielen gedacht, schaut, dass das nicht gibt, so wie beim Handball, da wird man dann immer eingewechselt und wieder ausgewechselt und kommt man wieder rein. Also beim Handball ist das anders wie beim Fußball, da wird man einmal eingewechselt und bleibt man dann drinnen. Dass es das nicht gibt. Also ich hätte wahnsinnig viel zu sagen und es macht mich total wütend, weil ich war schon längst im Häfen, wenn ich sowas gemacht hätte mit Scheinrechnungen, mit Manipulationen, mit all diesen Dingen, mit versuchten Beteiligungen auf, also Insiderhandel etc., was der Schmidt alles gemacht hat und was die Kurzpartie so gemacht hat, das macht mich wütend, weil es so ungerecht ist. Das ist so ungerecht. Und dann merkt man die da oben. Und dann wird der Frust noch größer. Wundert mich, ja, es nimmt jeder Achselzucken zur Kenntnis. Mhm. Und das, da wäre ich gern jetzt drinnen. Ich gebe es zu.
Ja, ich finde die Idee aber super. Das Wiedereinwechseln, das Rausgehen und Reingehen ins Parlament, wäre eigentlich ein tolles Prinzip. So. Vielleicht nicht alle 2 Wochen, das wäre vielleicht ein bisschen organisatorisch ein bisschen schwierig, aber so in einem Halbjahresrhythmus kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Darf jeder einmal rein? Ja, von der Ersatzbank.
Raus und wieder rein. Ah. Why not? Ja. Das würd sowieso ganz vielen Abgeordneten gut tun, wenn die einmal ein bisschen da draußen in der echten Welt, in echten Unternehmen etwas machen würden, weil die Vorstellungen darüber, wie das Leben funktioniert, genau. Bei manchen, die sind schon sehr unrealistisch.
Aber das ist ja auch genau das, was man in diesen Chats auch sieht, dass es eine Riege gibt an Politikern, die eigentlich nicht mehr weiß, wie das echte Leben funktioniert. Und dass man im echten Leben solche Sachen nicht machen kann, einfach.
Ja, es geht ja nicht nur um die Chats, sondern es geht ja jetzt zum Beispiel auch bei dieser ökosozialen Steuerreform. Man merkt, es haben Leute gemacht, die haben noch nie was mit Privatwirtschaft was am Hut gehabt. Weil um den Faktor Arbeit zu entlasten, muss ganz was anderes passieren. Die glauben, sie können mit einem Klimabonus-Gutschein da irgendwas regeln. De facto ist nichts gemacht worden, was eine dramatische Entlastung, steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit betrifft. De facto ist nichts gemacht worden, was eine Vermögensbildung auch für Angestellte betrifft, also Eigenkapital stärkende Maßnahmen, und da haben sie nichts gemacht. Also auch was die Zukunft. Wir kennen uns jetzt noch, es wird noch sehr lange Diskussionen und viele Diskussionen über die Chats geben. Da kommt sicher noch mehr, da wird sicher noch ein Board erwischen, und aber mich interessiert eigentlich die Zukunft. Und das war auch ein Grund. Wir können immer wieder über Ausschüsse diskutieren.
Ja, Wahnsinn, ja, die Vergangenheitsbewältigung, das geht mir so an, Gegenwarts- und Vergangenheitsbewältigung. Aber das ist leider das, was die Mehrheit der Leute interessiert. Wie war's? Wer hat welche Schweinerei begangen? Welcher Unterausschuss arbeitet wie? Und schuld daran ist natürlich auch der Innenpolitikjournalismus, der genauso sich auf die Berichterstattungen über Untersuchungsausschüsse konzentriert und abarbeitet und relativ wenig eingewichtet, was man eigentlich alles tun müsste. Außer bei halt Großthemen, an denen sie nicht vorbeigehen können, wie Klimaschutz. Aber ich meine, das belastendste Thema sind natürlich Pensionen. Pensionen und im Anschluss Pflege. Also den würde mal gern sehen, dass einmal da zumindest zeitweise der gleiche Aufwand betrieben würde, wie das bei Aufarbeitungsthemen, die auch wichtig sind, der Fall ist. Aber mein Begriff von Politik war immer, so wie der selbst sagt, auch in die Zukunft gerichtet. Mich interessiert es nicht, was vor 3 Jahren war, und ich bin froh, dass jemand anderer das macht.
Ich stelle euch einmal die zweite für mich und Zuckerfrage, und zwar, was konntet ihr bzw. könnt ihr voneinander lernen?
1000 Sachen natürlich. Abgesehen vom Kochen. Was eh schon eins der wichtigeren Dinge wäre. Gute Kunst aufspüren.
Naja, ich kann vom Nico habe ich schon in der Vergangenheit sehr viel gelernt, was Gelassenheit und vor allem strategisches Denken betrifft. Ich bin ja eher emotionaler Typ und
ich habe gedacht, ich habe die Gelassenheit von dir gelernt.
Nein. Ja, in wirtschaftlicher Hinsicht. Also ich bin ja eher so, der Dinge angreift, der aufgrund seiner gelernten Profession weiß, was hakeln ist, aber das, was der Nico perfekt kann, ist am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen.
Ja, und perfekt. Das möchte. Vom Selbst kann man sehr viel lernen. Also ich hab immer geglaubt, dass ich recht viel arbeite, wobei es eine Frage des Alters ist, wie sehr man dann noch arbeiten kann, und der Sepp ist ja doch ein paar Monate älter als ich, nicht viel mehr, und der ist so ein arger Workaholic, wie ich tatsächlich keinen zweiten kenne, und deswegen bin ich auch froh, dass er aus der Politik jetzt raus ist und nicht sich einer unfassbaren Überarbeitung weiterhin hingibt. Und sonst kann man vom Sepp vor allem sozial sehr viel lernen. Ich als einer, der, ich will nicht sagen nachtragend ist, aber doch eher es im Umgang mit anderen mir nicht unbedingt einfach mache. Also bin in der Hinsicht nicht besonders harmoniesüchtig und würde das dem Sepp auch nie unterstellen, der sicher auch nicht harmoniesüchtig ist, aber kann sicher sehr viel besser umgehen mit anderen Menschen als ich. Also er hat einen sehr viel offeneren Zugang zu anderen, und das habe ich, weiß nicht, ob ich es von ihm gelernt habe, aber ich würde es mir gerne abschauen.
Wenn ihr noch einmal in einer politischen Vertreter euch treffen würdet, würdet ihr wieder nebeneinander sitzen wollen, und zwar in der letzten Reihe?
Ja, selbstverständlich.
Dann stelle ich jetzt mal die dritte
Frage. Ich würde sogar, wenn ich der Stellvertreter von Nico oder er mein Stellvertreter, Parteiobmann hinten sitzt.
Das ist ja eigentlich sehr schlau, das so zu machen. In Wirklichkeit ist ja das eine viel, viel ruhigere Herangehensweise an alles, das von hinten sich anzuschauen, als in der ersten Reihe zu sitzen und immer intervenieren zu wollen.
Ja, und vor allem, du hast ja da hinten auch einen strategischen Platz mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also du Absolut. Kannst viel besser kommunizieren. Absolut. Du weißt, um was geht.
Dann stelle ich euch die dritte mit mich und sogar Frage, und zwar, was bringt euch zum Lachen, wie bringt ihr euch zum Lachen?
Ich glaube, dass wir eine sehr subtile, also ich glaube, dass wir sehr viel nonverbale Ebene haben. Also wie der Sepp richtig sagt, wir können uns sehr gut anschweigen. Es ist ja erstaunlich, das ist ja wirklich eine Qualität, dass man nicht immer die Pappen offen haben muss und einmal auch ruhig sein kann. Und da reichen oft ganz, ganz kleine Hinweise, die kann man aber auch nicht erklären. Das bildet sich heraus.
Ja. Also einfach auch
da reicht ein Bild, ein Wort oder ein Hinweis.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so eine Geschichte, wo wir intern abklären mussten, wie wir funktionieren und so. Und ich bin dann zu dem Gespräch gekommen, damals, der war ein Parteiinterner, war kein Abgeordneter, und hat uns so interviewt, und wie ich da zurückkomme, wir haben, glaube ich, 15 Minuten da hinten so laut gelacht, dass ich zweimal aufs Häusl gehe.
ich weiß genau, was du meinst, aber es ist nicht gesellschaftsfähig.
Nein. Aber, ja.
Es gibt zum Glück einen Income-Chat.
Aber wir haben oft Spaß, und ja. Das ist wirklich subtil und ja.
So im Nachhinein betrachtet, so auf die politische Zeit, die ihr miteinander gemeinsam gehabt habt, würdet ihr beurteilen, dass die Politik auch mehr dich lustig war, oder war es einfach nervig, anstrengend und herausfordernd?
Na, also für mich war es 6,5 Jahre lustig. Nur daraus gewinnst du Energie. Und das gibt neue Energie, wenn du merkst zwar, okay, das nervt jetzt zu dem Ausschuss oder so, aber wenn das Umfeld passt, das ist wie in einem Unternehmen, wenn es ein gutes Klima gibt und wenn es Freundschaften gibt, dann macht man es viel lieber.
Absolut, sehe ich auch so. Es war eine tolle Zeit und ich bin ja wirklich nicht aus der Politik geflüchtet. Ich habe keinen genauen Plan gehabt, bin etwas früher gegangen, als ich mir gedacht hätte, dass ich gehen werde und aktiv gehen wollte. Und es war wirklich eine tolle Zeit. Und wenn man sich ganz nüchtern anschaut, wie sehr man oft auch mit Schmutz beworfen wird und was man sich alles anhören muss, auch auf seine politischen Programme, speziell auch bei so einem Thema wie Medienpolitik. Du hast dann ja auf einmal den ORF und alle seine, dass den ORF und alle gegen dich auf einmal, weil es gibt ja kaum einer, der nicht in Österreich im Journalismus dann irgendwann im ORF arbeiten will. Und deswegen halten sie einem ja auch brav die Stange. Und da musste man schon einiges anhören. Mhm. Und ich denke mir jetzt, wenn ich mir vor Augen führe, was ich mir alles anhören und durchlesen musste und gleichzeitig der Meinung bin, dass es trotzdem eine super Zeit war und ich davon nichts bereue, dann ist das eher erstaunlich. Das spricht dann eh sehr für die Politik, für die Aktive.
Ich habe jetzt die letzte Frage für euch, und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Das ist jetzt 2026, 5 Jahre vergangen, und ihr kriegt nochmal die Chance, gemeinsam ein politisches Projekt umzusetzen. Was wär's?
Das geht nicht, weil da bin ich schon Bundespräsident.
Das stimmt, ja.
Also dann setzt ihr um das Programm Bundespräsident.
Ja. Naja.
Die Unterhaltung habe ich jetzt vor kurzem geführt.
Naja, ich sage mal so, wir waren ja beide in der Wirtschaftspolitik. Auch. Also das war die große Schnittmenge. Ich meine, ich könnte jetzt irgend so was Einfaches sagen wie Trennung von Staat und Religion, aber nehmen wir mal was Schwierigeres vor, dann würde ich schon das Wirtschaftsprogramm nochmal ausgraben, ganz auf einer Sachebene. Das war ja eine der erstaunlichsten Pressekonferenzen, die wir gehabt haben, weil da war tatsächlich nur der Vertreter der ÖVP anwesend, der wahrscheinlich geschaut hat, ob eh niemand anderer kommt. Also jetzt so im Rückblick denke ich mir, der war einfach wirklich nur da und hat geschaut, ob die anderen eh nicht da sind. Mhm. Da war wirklich niemand da. Und das war ein wirklich top, tolles Programm, das wunderschön verpackt war auch.
Und einfach erklärt.
Ja, einfach erklärt. Interessiert jetzt niemanden.
Mhm. Und das ist das Bittere, das dann im Nachhinein kommt, dass Menschen sagen, von euch hört man gar nichts.
Das ist absolut bitter, ja.
Das ist ja das, was
ja, das ist...
Und das ist das, wenn du dann irgendwo dann draußen bist oder ich in meinem Lokal, und dann kommen Menschen zu dir, die mich sehen da hinter der Kaffeemaschine und mich fuchteln und so, also nicht fuchteln, sondern Kaffee einspannen, und dann so, vor euch hört man jetzt gar nichts mehr. Ja. Was ist denn? Warum rührt es euch denn nicht? Also früher war es so stark oder so. Und das haben natürlich die politischen Mitbewerber, in dem Fall die ÖVP, mitgekriegt, und die hat dann einfach die Parole ausgegeben, über die gehört jetzt schlecht geschrieben. Da darf jetzt keiner mehr hingehen, oder ihr schreibt gar nichts. Mhm. Und an das glaube ich, das ist fast wie bei Orban.
Ja, ja. Den Eindruck habe ich auch ein bisschen.
Es ist jetzt eine Stunde vergangen und das Sepp muss weg. Deswegen bedanke ich mich jetzt mal für die Zeit und für das spannende Gespräch und die Einblicke in eure Geschichte ein bisschen. Gibt es auch etwas, was ihr gerne den Hörerinnen und Hörern, einander, Politikern der Welt, wem auch immer, mitteilen wollt? Bundespräsidentschaftswahlkampf, haben wir schon gehört.
Das war ja eher ein Scherz.
Ah, das wird dich einholen.
Ich wünsche mir kritische Bürger. Kritische Bürger, die das jetzt nicht so hinnehmen, was jetzt in den letzten Wochen so passiert ist. Dass das einfach nicht zur Tagesordnung übergehen kann, indem dass ich einen Kopf austausche. Also jetzt geht's mir nicht um das, dass die Neos mehr werden oder weniger werden oder sonst irgendwo oder eine Fraktion, sondern es kann einfach nicht sein, dass wir uns so hingeben, so phlegmatisch, dass dieses Österreich so phlegmatisch ist. Ja. Und das geht's mir. Also ist mir wurscht, ob sie mir Deppen nennen oder sonst irgendwas. Es muss eine kritische Auseinandersetzung mit dem Passierten stattfinden.
Da schließe ich mir an. Also ich würde mir auch wünschen, dass sich da wirklich auch Parteien an Rumpf und manche an Kopf erneuern. Also ich würde mir auch eine, weiß ich nicht, solidere SPÖ wieder wünschen, die jetzt total auslässt. Und das will ich jetzt gar nicht an einer Pamela Rendi-Wagner festmachen, sondern das ist ja trotzdem eine insgesamte Institution und ich bin ja tatsächlich kein Parteigänger, wie man weiß, aber das würde dem Land schon auch gut tun. Und die ÖVP an sich, die wird sich auch etwas überlegen müssen. Und es wäre zu billig, sie jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja super, werden halt die Grünen und Neos vielleicht stärker. Das nützt ja in dem Sinn auch nichts. Und es braucht dann ein Klima, dass man auch mit zumindest drei Parteien auch einmal regieren kann. Ja. Weil daran wird kein Weg vorbeiführen in Zukunft.
Ich glaube ja, zum Beispiel das Graz-Ergebnis und das Oberösterreich-Ergebnis, dass KPÖ und vor allem da die Impfverweigerer so stark sind, ist ja eher eine Absage, ein Frust an dem Ganzen. Also das ist ja, da steckt ja kein Programm dahinter und das ist das Problem der anderen Parteien. Und das große Problem, und ich bin jetzt bei weitem nicht der Freund der SPÖ, die denken einfach nur wie im 19. Jahrhundert. Die glauben aber nur, da gibt's oben den Arbeitgeber und herunten den ausgelaugten Arbeitnehmer, statt dass sie sich um die modernen Arbeitswelten des 21. Jahrhunderts kümmern würden. Nein, sie brauchen die Gewerkschaft, weil sonst bricht ihr ganzes System zusammen. Und das ist das Thema, was mich beschäftigt, weil ich bin ja mittlerweile mehr angesäuert von der ÖVP mit ihrer Drecksmechanik, als wie von der SPÖ, der einfach nichts anderes einfällt, als wie, in dem Fall meine Branche, wie die Rendi Wagner auf die Gastro schimpfen, weil die am Wochenende arbeiten muss. Ja, wer arbeiten für den Arbeiter kann man funktionieren am Wochenende, wenn der frei hat. Das ist das Problem. Wir sind in derartig ideologischen Bahnen drinnen, dass wir überhaupt nicht mehr links und rechts schauen können. Das würde ich mir wünschen, aber jetzt muss ich gehen.
Dann danke euch. Unsere restlichen Folgen kann man auf www.mitmichundzucker.at hören. Und bis bald, würde ich sagen.
Ja.
Dankeschön.
Danke.